Hallo und herzlich willkommen bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Seit Februar 2023 darf ich nun diesen Podcast begleiten, habe unterschiedlichste Aspekte von ADHS kennenlernen dürfen und dennoch haut mich die Komplexität dieser Störung immer wieder vom Hocker. So ist es auch beim Thema der heutigen Folge ADHS und Depression. Mit dem in Lübeck niedergelassenen Neurologen, Psychiater und Psychotherapeut, Privatdozent Dr. Daniel Alvarez Fischer, den Sie aus anderen Podcast-Episoden bereits kennen, möchte ich dem Zusammenhang zwischen Depression und ADHS auf den Grund gehen. Wir haben unser fast halbstündiges Gespräch in zwei Teile gepackt. Im ersten schauen wir ganz grundsätzlich auf das Thema und beschäftigen uns mit der Diagnose und möglichen Therapien. Im zweiten Teil gehen wir der Frage nach, ob man präventiv bereits etwas tun kann und eventuell schon im Kindesalter aktiv werden sollte. Jetzt legen wir aber los und gehen zunächst der Frage nach, wie man sich die Assoziation zwischen ADHS und Depression erklärt.
Das ist eine total gute Frage und es ist abschließend nicht geklärt. Es gab eine Publikation, die würde ich jetzt einmal kurz vorstellen, weil sie ganz gut beleuchtet die verschiedenen Aspekte. Und dann ist ja eine Möglichkeit, dass Menschen mit ADHS dazu neigen, Fehlschläge negativer zu verarbeiten, wenn man es so ein bisschen salopp formulieren würde. Mhm. Genau das wurde in der Studie untersucht. Da hat man ADHS-Patienten und gesunden Kontrollen Stimuli gezeigt, die nicht eindeutig waren. Und die mussten entscheiden, ist das ein Stimulus, der eher positiv ist oder eher negativ. Mhm. Und dann wurden Stimuli gezeigt, die so dazwischen lagen. Und würde man sagen, Mensch, wenn ein Mensch so negativ eingestellt ist, irgendwie mehr miesepetrig ist, dann würde der eher dazu neigen, einen Stimulus als negativ zu bewerten. Und das war aber nicht so, sondern insgesamt, das finde ich eigentlich auch so ein ganz erbauendes Ergebnis, haben alle Menschen eher dazu geneigt zu sagen, auch wenn es nicht eindeutig ist, wird schon positiv sein. Mhm. Und ADHS-Patienten unterschieden sich von gesunden Kontrollen gar nicht. Also es ist nicht so, dass ADHS-Patienten von vornherein irgendwie negativer eingestellt wären oder negativer Dinge attribuieren würden.
Okay.
Und dann wurde was anderes noch untersucht, wie gehen wir mit Fehlschlägen um? Und jetzt kann es ja sein, wenn ich einen Fehlschlag habe oder mir was nicht gelingt, dann brauche ich ja irgendeine Strategie, damit umzugehen. Und dann gibt es positive Strategien, also zum Beispiel, ach Mensch, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber dafür habe ich ja schon ganz viel anderes erreicht. Oder, naja, das ist mir nicht gelungen, aber wenn ich es vielleicht nochmal probiere, dann habe ich eine gute Chance, dass es mir gelingt. Oder na, es ist mir nicht gelungen, aber ich kann ganz viel daraus lernen. Das war trotzdem nicht umsonst. Das wären so positive Strategien, wie wir mit Misserfolgen umgehen. Und dann gibt es negative Strategien. Das wären so katastrophisierende Gedanken. Oh mein Gott, wenn mir das schon nicht gelungen ist, was soll mir dann überhaupt gelingen? Oder ach, das ist mir nicht gelungen. Das ist ja immer bei mir so. Mhm. Und da scheint es so zu sein, dass Menschen mit einem ADHS eher dazu neigen, solche maladaptiven Strategien anzuwenden. Und das würde dann eben auch die Entwicklung einer möglichen Depression erklären.
Jetzt ist ja Depression nicht gleich Depression. Also ich fand das den Versuchsaufbau ganz spannend. Hab kurz gedacht, das wäre mal spannend, das mit Menschen aus Deutschland und Menschen aus anderen Nationen zu machen. Mal gucken, wie man Situationen bewertet. Aber jetzt gibt's ja, Depression ist ja nicht gleich Depression. Gab's denn auch hier dann Unterschiede oder gibt's hier Unterschiede?
Naja, was schon auch auffällig war, auch in anderen Studien, wenn man sich anguckt, was unterhält quasi die Depression oder was begünstigt die, dann ist es vor allen Dingen Grübeln, Katastrophisieren, tatsächlich vielleicht also eine Grübelneigung als Hauptmerkmal für die Entwicklung von Depressionen, dass das bei Menschen mit einer ADHS ausgeprägter ist.
Muss ich kurz nachhaken, weil eigentlich, und darüber haben wir in verschiedenen Podcast-Folgen ja auch schon gesprochen, dass Menschen mit ADHS häufig ja auch eine gute Energie haben. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das genau das Gegenteil ist von dem, in den dunklen Wolken, in der grauen Wolke gefangen zu sein und gar keine positiven Exit-Strategien mehr zu entwickeln, was ja für eine Depression dann eben ist.
Naja, Grübeln ist ja richtig, richtig kräftezehrend. Also ja. Man braucht sehr viel Energie, die beim Grübeln verloren geht. Grübeln ist anstrengend, Grübeln ist ineffektiv, Grübeln ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu durchbrechen, wenn man einmal in so Grübelschleifen ist. Man kann das Patienten gut beibringen. Es gibt eine Technik, die so ein bisschen, also wenn man ACT als Psychotherapie nimmt und ein bisschen davon abgespalten oder ist die metakognitive Therapie, die sehr aufs Grübeln abzielt. Und das Spannende ist, dass es auch erste Studien gibt, wo man nur MCT bei ADHS, also bei Menschen, die gar keine Depression haben. Und es scheint tatsächlich die ADHS-Symptomatik zu verbessern. Es gibt zwei Studien, die nahelegen, dass das ein positiver Ansatz sein könnte. Und das finde ich insofern ganz spannend, wenn man sich über Grübeln Gedanken macht und eine Technik hat, die psychotherapeutisch gegen Grübeln hilft, dass man die auch möglicherweise bei ADHS einsetzen könnte.
Darüber müssen wir gleich sowieso noch sprechen, was die Konsequenz ist, wenn wir eine Korrelation haben, wie die sich ursächlich erklären kann, physiologisch erklären kann und was wir daraus ableiten. Jetzt ist, wenn wir über ADHS sprechen, ist das was, was in den Medien auch breit kommuniziert wird. Und da fällt mir auch so ein Stichwort ein, was ich auch bei vielen Kunstschaffenden in meiner subjektiven, das ist jetzt nicht objektiv erhoben, wahrnehme, sind bipolare Störungen. Muss man da auch nochmal hingucken? Gibt es da auch eine Korrelation, dass ADHS mit einer bestimmten Form von Depression häufiger verbunden
wird? Ja, legt man Registerstudien zugrunde, dann scheint es so zu sein, dass nicht nur unipolare Depressionen, vor allen Dingen mit ADHS, gehäuft vorkommen oder dass ADHS das Risiko erhöht, eine unipolare Depression, sondern der Effekt ist noch ausgeprägter bei bipolaren Störungen. Und dann ist jetzt die Frage, ist das tatsächlich einen Effekt oder ist das eine Beobachtung? Und ich persönlich frage mich, ob nicht bei einer Depression ist man ja in den depressiven Phasen niedergestimmt, antriebsarm und in den nicht depressiven Phasen, ob dann nicht eine ADHS-Symptomatik als eine hypomane Symptomatik gewertet wird und dann fälschlicherweise die Diagnose einer bipolaren Störung vergeben wird und tatsächlich das aber eine unipolare Depression mit ADHS ist. Aber wenn man dann natürlich diese Diagnose hat, dann steht die so im Register drin. Mhm. Wenn man dann die Register ausliest, könnte das eine Erklärung sein.
Jetzt haben wir ja diesen Unterschied bipolar, unipolar. Bipolar haben wir gerade drüber gesprochen. Wie ist das mit den unipolaren?
Der scheint so zu sein, dass ein ADHS eben dafür sorgt, dass die Depression bei Menschen mit einem komorbiden ADHS schwerer verläuft. Und das kann man daran sehen, dass die Anzahl an chronischen Verläufen erhöht ist. Mhm. Die Anzahl an Hospitalisierungen wegen Depression. Die Rate an Suizidversuchen. Dass medikamentöse Augmentationsstrategien verwendet werden. All das zeigt ja, dass die Verläufe schwerer zu sein scheinen. Erkrankungsalter scheint dann früher zu sein. Also das ist ein Unterschied zu den Verläufen.
Es gibt auf jeden Fall eine Korrelation. Gibt es Erklärungsmuster, warum nun jetzt eine Depression, ob jetzt als bipolar oder als unipolar, mit einem ADHS korreliert?
Also eine Frage taucht ja immer auf, gibt es genetische Gemeinsamkeiten.
Genau.
Und also das ist auch immer furchtbar schwer zu beantworten und letztlich muss man auch sagen, abschließend ist das sicherlich nicht geklärt. Aber sowohl ADHS als auch eine Depression sind multifaktorielle Erkrankungen. Mhm. Und das bedeutet, dass es eine individuelle Disposition gibt, die mit verschiedenen Umweltfaktoren interagieren. Und eine ungünstige Konstellation begünstigt dann eben das Auftreten der Erkrankungen. Und wenn man jetzt aber sagen würde, dass eine starke genetische Disposition für die Komorbidität von ADHS und Depression verantwortlich ist, dann müsste es ja so sein, dass quasi allein das ADHS, also ein ADHS zu haben, die Wahrscheinlichkeit begünstigt, eine Depression zu entwickeln. Mhm. Und das ist offensichtlich nicht so. Es ist nicht die Historie eines ADHS in der Geschichte, sondern die Symptomatik einer ADHS in der Geschichte. Also mit anderen Worten, wenn es nicht mehr symptomatisch ist oder behandelt ist, dann erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein ADHS zu haben, nicht mehr das Entstehen einer Depression. Und das würde ja so ein bisschen gegen die genetische Ursache sprechen. Und ich glaube, dass es eher darauf ankommt, welche Strategien Betroffene erlernt haben. Und diese Strategien wirken sich dann eben günstig oder ungünstig auf die Entwicklung von einer Erkrankung aus.
Jetzt raucht mir ein wenig der Kopf. Aber das ist wahnsinnig spannend und wahrscheinlich ist auch noch ein bisschen Forschungsarbeit notwendig, um das dann aufzubröseln, weil Sie haben es ja gesagt, es ist dann auch nicht monogenetisch, sondern es ist ein komplexer Zusammenhang. Gibt es denn auch eigentlich bei anderen komorbiden Konstellationen?
Ja, also es gibt zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen, das ist ja auch eine Erkrankung, die einmal eine furchtbar schlechte Konnotation hat.
Ja. Ne?
Und der Name ist auch unglücklich und gleichzeitig ja schon eine Erkrankung ist, wo es klare Kriterien gibt. Und es scheint so zu sein, dass eben auch Cluster B oder Cluster C Persönlichkeitsstörungen bei Menschen mit einer ADHS gehäuft vorkommen. Und da ist auch der Zusammenhang unklar. Wenn man jetzt von einer Neuroentwicklungsstörung ausgeht und in strukturellen Dimensionen denkt, scheinen mir auch hier die individuellen Bewältigungsstrategien, die größere Bedeutung zu haben als eine prinzipielle genetische Veranlagung, eine Komorbidität zu entwickeln.
Wir halten fest, multifaktorielle Ursachen, die nicht einfach abzuleiten sind. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, der ist noch ein bisschen diffus, aber Sie haben den uns ja schon eingeordnet. Jetzt gehen wir mal in die Praxis und da habe ich eben schon gesagt, differenzialdiagnostisch ein bisschen herausfordernd, aber wie ist denn das jetzt in der Praxis, wenn ich dann eine Diagnosestellung habe bei den Betroffenen? Ich brauche ja eine saubere Diagnose, so ist mein Learning, ja, um eine gute Therapie initiieren zu können. Ja, dann muss ich doch einfach nur sauber diagnostizieren, also beim adulten Patienten.
Genau, müssen Sie einfach nur sauber diagnostizieren.
Aber Herr Dr. Alvarez Fischer, mit solchen Antworten geben wir uns doch hier im Podcast nicht zufrieden. Sie können ja nicht einfach nur bestätigen, was ich gerade gefragt habe. Da möchte ich ein bisschen mehr drüber wissen.
Genau, Sie wollen aber nicht von mir wissen, ob das leicht oder einfach ist.
Also, das traue ich mich gar nicht so zu fragen, weil ich natürlich bei Ihrer Kompetenz davon ausgehe, dass Sie das handeln.
Oh ja,
wie sieht es denn aus? Nein, ist es eine besondere Herausforderung, ja, oder macht man das mal eben?
Also, das ist total wichtig, das zu differenzieren und ja, die Unterscheidung ist herausfordernd. Und das liegt vor allen Dingen an der enormen Symptomüberschneidung. Mhm. Also nehmen wir Konzentrationsstörungen, Unruhe, Reizbarkeit, Stressintoleranz, emotionale Dysregulation, negatives Selbstbild, gestörter Schlaf.
Alles ADHS.
Ja, und alles Depression.
Okay.
Und das macht es so schwierig. Also im Querschnitt können die Erkrankungen sehr, sehr ähnlich aussehen. Und ich bin ja Erwachsenenpsychiater oder Allgemeinpsychiater und ich sehe die Menschen mit 30 vor mir, mit 20, mit 40 und ich habe die eben nicht schon 30 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre vorher kennengelernt. Und im Querschnitt sind die Erkrankungen unheimlich schwer auseinanderzuhalten. Wenn man dann aber weiter fragt, Antriebsstörungen, Suizidgedanken, Schuldgefühle, depressive Kognition, Appetitverlust, Libidoverlust. Das sind eher Symptome, die man, und es gibt sicherlich noch weitere, die man einer Depression zuordnen würde und nicht einem ADHS. Was natürlich immer, wenn man sagt, das ist eine Depression, ein ADHS von vornherein nicht ausschließt. Mhm.
Die nächste Frage ist wahrscheinlich eine Frage, die immer in der psychiatrischen, psychotherapeutischen Praxis auftaucht. Kann man das irgendwie quantifizieren? Kann man das messen? Weil es gibt natürlich noch nicht den Laborparameter, wo ich sage, hier wieder beim LDL oder so. Wie geht man damit um?
Ja, das macht ja unsere Disziplin auch so spannend, dass wir tatsächlich unsere Diagnosen am Patienten stellen. Es gibt erst nochmal eine Sache, die auch nochmal typisch für einen ADHS ist, und das ist der Symptombeginn vor dem 12. Lebensjahr. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Folge mit den Schulzeugnissen.
Natürlich.
Genau deswegen ist das einfach so wichtig, weil diese Symptome, die ich genannt hatte, Unruhe, Reizbarkeit, Stressintoleranz, bei einer Depression treten die nur in den depressiven Phasen auf. und bei einer ADHS halt eben oder einer komorbiden ADHS auch außerhalb dieser depressiven Phasen. Und diese Symptome müssen eben auch rückverfolgbar sein bis in die erste Lebensdekade. Mhm. Und dann jetzt die Frage, kann man das messen? Nein. Wie gesagt, das macht unsere Disziplin auch spannend, weil wir uns wirklich mit den Menschen beschäftigen müssen. Und das ist ja wirklich das Reizvolle an der Arbeit. Und der Versuch, das irgendwie messen zu können, der ist rauf und runter gemacht worden. Und wir in unserer Praxis machen Messungen, aber letztlich nur, um zu gucken, ob es Konzentrationsstörungen gibt. Und das ist das, was ich messen kann. Ich kann gucken, ob sich ein Mensch, der vor mir sitzt, in den Tests, die wir machen D2-Test TAP, ob er sich da konzentrieren kann oder nicht. Aber ich kann nicht sagen, welche Ursache hat die Konzentrationsstörung.
Das ist doch irgendwie ein bisschen gemein, oder?
Also für den Diagnostiker schon. Wir können aber zum Äußersten schreiten und unseren Patienten befragen. Mhm. Und wenn wir die drei großen Symptome nehmen, Impulsivität, Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen, dann gibt es gute Hinweise darauf, dass Konzentrationsstörungen zu einem gleichen Teil bei Patienten mit ADHS ohne Depression, ADHS mit Depression und Depression ohne ADHS vorkommen. Und über die Diagnosegruppen hinweg berichten eben Konzentrationsstörungen 80-100% der Patienten. Mhm. Impulsivität kommt bei Depressionen allein weniger häufig vor als bei ADHS mit oder ohne Depression. Aber immer noch 40% der Patienten mit einer Depression berichten auch von Impulsivität. Das zumindest in einer Studie von Pauk und Kollegen aus dem Jahr 2019. Hyperaktivität kommt aber deutlich weniger häufig bei Menschen mit einer reinen Depression vor. Und das, wenn man jetzt so auf die Hyperaktivität als Symptom abzielt, dann könnte das tatsächlich ein Hinweis in der Anamnese sein, der mich gesondert aufhorchen lassen sollte, ob nicht ein komorbides ADHS oder ein ADHS vorliegt.
Und mit diesem Blick auf die Anamnese und mögliche Diagnosen sind wir am Ende dieser ersten Folge zum Thema ADHS und Depression. In der zweiten Folge schauen wir dann, wie eingangs erwähnt, auf die Möglichkeiten, bereits in der Prävention etwas tun zu können. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder.